Lobpreiser gewartet, dass ihr langsam runtergeht. Ihr habt gewartet, dass ich hochgehe. Okay, aber haben wir uns verstanden. Für den einen oder anderen wird es heute Morgen vielleicht ein bisschen anstrengend gewesen sein, als er in diesen Gottesdienstraum gekommen ist, wenn er was mit Fußball zu tun hat und vielleicht eher nördliche Vereine mehr schätzt. Ich kam hier rein und sehe FCB, FC Bayern hier auf dem Abendmahlstisch. Wie kann das sein? Musste ich mich erstmal ein bisschen sammeln. Sonst hätte man ja vielleicht auch eine grüne Laterne hier erwartet, aber nein, ist perfekt, weil ist auch so ein Ausdruck, nicht sonntags feiern wir Gottesdienst, dann loben wir den Herrn und dann gehen wir in die Woche und dann müssen wir mal wieder gucken, wie wir das hinkriegen, sondern Jesus kommt ins Leben, kommt in den Alltag. Und das finde ich schön hier in der Dekoration, auch so, dass es zum Alltag kommt, ne? Nicht hier ist die Kirche und da Jesus und da ist der Alltag, sondern Jesus kommt in den Alltag und dass wir dort mit ihm zusammen leben. Von daher ist das auch heute in Ordnung. Ja. Halleluja, Halleluja. Jesus kommt in den Alltag. Hoffentlich, und das ist ja nicht selbstverständlich und genauso heute die Einleitung zu diesem Gottesdienst, der 9. November ist immer wieder echt ein besonderer Tag. 9. November, an diesem Tag über Jahre hinweg ist immer wieder Besonderes in unserem Land passiert. Und immer wieder erinnert es mich auch daran, wenn ich dann gerade an die deutsche Geschichte erinnert werde, dass ich denke, das Evangelium muss wahr sein. Deutschland, die Geschichte unseres Landes, ist ein Beispiel, dass es diesen gnädigen Gott geben muss, dass das Evangelium wahr ist. Dass in unserem Land tatsächlich so viel schiefgegangen ist, tatsächlich Schlimmstes passiert ist, gerade in den 30er und 40er Jahren. Aber es hat einen Neuanfang gegeben, weil Gott gnädig ist, weil Gott Vergebung, weil Gott Neuanfang gibt. Halleluja, das ermutigt mich immer wieder. Und da hätte es dann die Ereignisse 89 und so weiter gar nicht gebraucht. Schon so würde ich sagen, wow, Wirtschaftswunder. Deutschland hat wieder einen ehrbaren Platz in der Völkergemeinschaft gefunden. Und dann gab es tatsächlich diese Entwicklung in der DDR. Der eiserne Vorhang, er wurde immer schwächer, später ist er gefallen und tatsächlich in unserem Land ist diese Mauer gefallen. Und Mauern hat es viel gegeben in der Menschheitsgeschichte, aber welche Mauer ist so gefallen? In Frieden. Man spricht ja auch von einer Revolution der Kerzen, über Gebet und damit ging es immer los. Sie haben gebetet in den Kirchen und sind dann mutig rausgegangen, der Bedrohung durch die Stasi und anderes, da hätte vieles passieren können. Und dann, wenn man die Geschichte so ein bisschen genauer anguckt, hat es oft auf Messerschneide gestanden. Es war nicht einfach so ein Messer wie durch Butter, sondern echt auf Messerschneide, aber dann ist es gegangen, wie es gegangen ist. Ohne einen Schuss, ohne Blutvergießen. Wow. Eine Mauer ist gefallen und hat zu viel verändert. Und das ist wunderbar und das lohnt sich wirklich, das ist wirklich würdig, dem zu gedenken und dafür dankbar zu sein. Aber damit hört es ja nicht auf, dass zwischen Ländern oder in Ländern Mauern stehen, sondern Mauern stehen auch zwischen uns oder in unseren Herzen. Und es ist ganz normal, damit zu leben. Bei genauerem Hinsehen ist das eigentlich fast für jeden ein Thema, das mit diesen Mauern. Und eine Geschichte von einem Menschen mit solch einer Mauer habe ich euch heute mitgebracht und möchte in der Predigt da weiter reinschauen. Ein Menschen, der mit einer Mauer lebte, ganz normal, aber wo mit Jesus diese Mauer dann irgendwann fiel. Oh, die Technik ist der Zeit schon etwas voraus, aber genau da wollte ich jetzt hin. Genau, und ich fange mal an zu lesen. Es ist dieser Text, den wir gerade in der Textlesung schon gehört haben, wird auch Fischzug des Petrus genannt. Und wo Petrus dabei ist von Jesus, Jesus kann nicht sein Boot haben und dann ereignet sich diese besondere Geschichte. Und ich will sie mit euch jetzt mal ein bisschen genauer angucken. Also, da heißt es in den ersten zwei Versen, es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand. Und er sah zwei Boote am See liegen, die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Lass uns diese Situation genauer anschauen. Jesus ist da und alles Volk drängt um ihn herum. Ganz unterschiedliche Leute. Manche Leute werden einfach, was ist das für ein Lehrer? wo man dann von ihm sagte, er lehrte anders als die Schriftgelehrten, er lehrte mit Vollmacht. Andere denken, wow, was ist da los? Der zieht die Leute an, wer ist das? Manche haben erlebt, der kann heilen, der kann befreien. Im Kapitel davor, das hier ist Lukas 5, wo wir gerade sind, im Kapitel Lukas 4 wird schon erzählt, und sie brachten die Kranken und Besessenen zu ihm, und es heißt, und er heilte sie alle. Viele werden davon gehört haben. Vielleicht haben es manche direkt auch in den Tagen davor mitbekommen, und sie stürmen dahin und sie wollen Jesus bekommen. Eine Zeit, wo es dann eben nicht Instagram, TikTok und so weiter gibt, wo man sich das dann auch mal kurz zusendet mit einem Video oder ich gucke mir das dann später auf YouTube an. Jetzt ist die Zeit. Jesus ist da. Wow, was wird er heute sagen? Was wird er heute tun? Und es bedrängt ihn. Und daneben gibt es eine Gruppe, die Fischer, die wuschen ihre Netze. Kann man sagen, ey, hallo? Hallo Fischer, habt ihr verstanden, wer da gerade da ist? Du kannst dir das nicht später auf YouTube angucken, das wird nicht laufen. Ja, sie wuschen ihre Netze. Später in der Geschichte lernen wir über diese Fischer, sie hatten die ganze Nacht gefischt. Sie waren auf dem See Genezareth gewesen, sie hatten die Nacht über gefischt und sie waren mit nichts nach Hause gekommen. Welch hartes Ding. Hast du schon mal nachts gearbeitet? Manch einer von uns wird schon mal nachts gearbeitet haben, Nachtschicht. Und stell dir vor, du arbeitest nachts und das auch noch draußen und wer weiß, wie das Wetter gewesen ist. Und dann ist es umsonst. Dann war es umsonst. Du bist müde, du bist K.O. Ja, das war die Verfassung. Und dann nicht ins Bett, sondern jetzt auch noch Netze machen. Deprimiert, frustriert. Aber trotzdem könnte man noch sagen, hallo liebe Fischer, das mag ja alles so sein, aber jetzt ist Jesus da. Aber das passiert nicht. Wirklich beachtlich. Und einer unter diesen Fischern ist der Petrus. Und dann geht es hier in Vers 2, dass nun Jesus das Heft in die Hand nimmt, ne, und dass Jesus zwei Boote liegen sah und dass er sich die Boote anschaut und dann Folgendes macht. Ich gehe mal hier, jetzt habe ich nämlich hier so einen feinen Presenter gekriegt. Juhu. Jetzt muss ich den noch, da? Nein. Wo muss ich den hin schicken, zu euch? Halt, oder anmachen, das ist auch eine Idee, ne? Ja, so ein neumodisches Zeug hatten wir in Forchheim nicht, ne? Nein, hatten wir in Forchheim auch und so, ne? Aber anmachen ist natürlich nicht verkehrt. Okay, dann geht es also weiter aus diesem Setting. Er aber stieg in eins der Boote, Jesus, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Boot aus. Ja? Jesus also kümmert sich und geht zu, sagt, er will die Boote haben, reißt den Petrus also ein bisschen aus seinem Programm raus und fahr doch mit mir raus. Und dann lehrt er die Volksmenge also, und dann, als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Ja, schon ganz ordentlich. Aber ich will mal so ein bisschen versuchen, ein bisschen das Vergrößerungsglas anzuwenden und mal so ein bisschen hinzuschauen, was da eigentlich passiert. Der Petrus ist ja nun dabei. Ein paar Verse später wird er sich niederwerfen vor Jesus. Herr, geh weg, ich bin ein sündiger Mensch. Da ist es bei ihm angekommen. Hier aber irgendwie nicht. Er ist dabei. Petrus sitzt ja praktisch die ganze Predigt von Jesus, sitzt er neben Jesus. Das ist ja, spielt sich alles in so einem Boot ab, ja? Das ist also ein Boot, Jesus predigt und steht da, damit er einfach eine bessere akustische Situation hat, und Petrus kann auch nicht weglaufen. Er sitzt in dem Boot und muss zuhören. Aber was macht es mit ihm? Jesus hat ihn gerufen, lass mich mit deinem Boot rausfahren. Jesus wird den Predigtdienst, vermute ich, ganz ordentlich gemacht haben. Welch ein Vorrecht, Jesus selbst, den Sohn Gottes, predigen zu hören, lehren zu hören. Und wer sitzt in der ersten Reihe? Wer hat den extra Superplatz? Petrus. Wow, der Glückspilz. Hättest du da vielleicht auch gern gesessen? Mal in der ersten Reihe bei Jesus, ihm so zuzuhören. Mensch, Petrus, du Glückspilz. Und dann ist Jesus fertig. Und was ist mit Petrus passiert? Nix. Petrus, Erst die Nummer mit dem Netze waschen, wo man denkt, Mensch, Jesus, Petrus, jetzt ist die Zeit, Jesus ist da, ja, Jesus muss ihn nehmen, lass mich mal rausfahren mit deinem Boot. Und jetzt, was ist seine Antwort, ne, als Jesus fertig ist? Ne? Ja, als er aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus und so weiter. Da ist nichts, dass er begeistert ist und ihn irgendwie anspricht, ihn lobt oder fragt oder sonst irgendwas. Sondern jetzt geht es ums Fischefangen. Und Petrus ist jetzt nicht ergriffen von der Predigt. Wovon ist er ergriffen? Du, wir haben schon die ganze Zeit gefischt. Erst bei der ganzen deprimierenden Nacht und alles, was ihm passiert ist, ist Petrus, boah, ey, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen, jetzt nochmal raus, aber na gut, auf dein Wort. Und dann könnten wir ja denken, der Petrus ist zu Glauben gekommen, nach dem Motto, jetzt wird er sich da raus, wird er nochmal die Netze auswerfen. Das ist aber nicht so, es ist mehr ein Akt der Höflichkeit. Ist ja auch angemessen, Jesus ist ja nicht irgendwer. Und das merkt man an zwei Sachen. Das eine ist die Anrede. Hier sagt er Meister. Und Meister ist jetzt nicht schlecht, es ist schon höflich, respektvoll, hat aber eigentlich praktisch jeder zu Jesus gesagt, wenn er sich halbwegs benommen hat und auch zu vielen anderen. Ja, es gab auch andere, so Johannes der Täufer war so jemand, aber auch manche Pharisäer und so, die hatten auch Jünger und die wurden gerne dann auch Meister genannt. Respektvoll, aber nichts Besonderes. Und dann, Mensch, ich bin eh schon erschöpft und muss das jetzt sein, aber gut, auf dein Wort. Und später, als dieser krasse Fischfang dann kommt, ist die Reaktion von Petrus, und daran merkst du es, dass er nicht aus Glauben gehandelt hat, heißt es Entsetzen. Er entsetzte sich, auch die anderen Fischer. Ja, und du wirst es, vielleicht ist es jetzt schon mal aufgefallen, wenn du im Neuen Testament von Jesus liest, dass manche mit, sie priesen Gott, sie verwundert, ne, so sie reagieren, und andere, sie entsetzen sich, steht. Und der Unterschied ist, ob jemand das, was Jesus tut, mit Glauben erlebt oder einfach so erlebt. Wenn jemand in der Haltung des Glaubens ist, wird offenbar, Gott handelt in seiner Gnadenmacht. Und dann heißt es, sie priesen Gott und so weiter. Wo man nicht diese Glaubenshaltung ist, ist es ein Entsetzen. Was passiert denn hier? Und daran merkst du, dass er auch hier, es ist kein Herz, das erreicht wurde. Eine Mauer steht hier bei Petrus. Eine echte Mauer. Und diese Mauer ist sehr interessant, denn diese Mauer sagt nicht, ich bin gegen Gott. Diese Mauer sagt nicht, Jesus hat mir nichts zu sagen. Das ist ein Stil, ich bin schon dabei, Jesus kann mir auch was sagen, aber mein Herz, das ist ganz woanders. Und das ist ein Stück weit das Kritischste, was uns passieren kann. Dass wir gar nicht so richtig gegen Gott sind, weil es ist schon gut für Gott irgendwo zu sein und eine Chance zu haben, das zu hören, aber dabei zu sein, ist es nicht. Es gilt nicht das olympische Prinzip, dabei sein ist alles. Petrus ist dabei, aber sein Herz ist eine große Mauer. Wir gucken mal, jetzt wird die Geschichte interessant. Jetzt ist das Ding ja auch an. So. Und als sie dies getan hatten, die Netze ausgeworfen, ne? Als sie es getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihren Gefährten, in dem anderen Boot zu kommen und ihnen zu helfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohten. Sie werfen die Netze also aus und kennt man auch so aus Bildern, das sind jetzt keine Schleppnetze oder sonst irgendwas, ne? Das sind so Netze, die an den Seiten so eine kleine Beschwerung haben und dann sinkt das Netz so runter und dann heißt es hier, und sie umschlossen eine große Menge Fische. Nochmal, das Netz geht raus, sinkt runter, umfasst eine große Menge Fische und zack. Denkst du vielleicht, naja, dafür ist ein Netz auch da. Ist aber genau das, was die ganze Nacht nicht passiert war. Ganze Nacht nicht passiert, weil mit leeren Händen sind sie zurückgekommen. Wie oft werden sie die Netze ausgeworfen haben in dieser Nacht? Jetzt schmeißen sie es einmal aus und es ist so ein bisschen so, als wir schmeißen das hier aus, Fische kommen, zack, können wir kaum hochziehen, so viele sind das. Versteht ihr den Gegensatz? Totale Leere über Stunden, einmal so. Und wo? Über der Tiefe. Jesus sagt über der Tiefe. Und es ist Vormittag. Zwei Sachen, wie du keine Fische fängst am See Genezareth. Die kommen nachts ins Flache, um zu fressen. Mittags in der Tiefe, da gibt es keine Fische. Weil es ist dort tief. Deswegen heißt die Tiefe ja auch Tiefe. Da kannst du eigentlich gar nicht fangen. Und dort, wo man nichts fangen kann, ist plötzlich die Fülle da. Dort, wo man fangen könnte, hat er nichts bekommen. Und dieser Gegensatz, das geht eigentlich gar nicht, der schlägt bei Petrus ein. Weil der ist ein Fischermann über Jahre und kommt gerade aus dieser Nacht, wo nichts gefangen wurde und dort, wo man nichts fangen kann und dann auch so, dass wir es nicht ins Boot kriegen. Da kracht es bei ihm ein, bricht seine Mauer auf. Er wird mit der Wirklichkeit Gottes konfrontiert, mit der Kraft Gottes wird er konfrontiert. Und damit er es auch bloß nicht vergisst, hat Jesus so viel Fische gegeben, dass das andere Boot, es sind ja zwei Boote im Einsatz, helfen muss. Es ist praktisch, als wenn in diesem Moment Gottes Hand in diesen See greift und ihm so viel Fische gibt, dass sein Boot versinkt. Im wahrsten Sinne des Wortes, dass die Hand Gottes in diesen See greift und ihm diese Fische gibt. Aber er erlebt eben nicht nur die Kraft Gottes, sondern dieser Petrus, der ist ja nicht irgendwo so ein Teilnehmer. Er ist ja derjenige, der von Jesus angesprochen wird, hier fahr mal dahin und dann werft ihr eure Netze aus. Das ist das zweite Boot, er wird der gewesen sein, der diese anderen beschäftigt hat. Das Petrus taucht ja auch so meistens als Leitfigur auf, sondern es war sozusagen ein kleiner Unternehmer. Das war ihm auch sein Herz, dieser kleine Unternehmer, der die Nacht gefischt hätte, das haben meine Leute umsonst gemacht, bezahlen muss ich sie aber trotzdem. Erschöpfung, nichts rausgekommen, wirtschaftlich. Das heißt, er erlebt nicht nur Gottes Kraft, sondern Gottes Güte. Ich sehe deine Zerbrochenheit. Ich sehe deinen Schaden, dein, wo du es nicht geschafft hast. Du hast dich so gemüht und nichts ist rausgekommen, aber ich helfe dir. Und dazu kommt noch ein Stück weit, als wenn Jesus Danke sagt. Danke, dass ich dein Boot nutzen konnte, was ja eigentlich auch nicht nötig ist. Der alles gibt, müsste sich eigentlich nicht bedanken. Aber er ist gütig und großzügig. Und es bricht sein Herz auf. Diese Mauer vor seinem Herzen. Von, es hat alles keinen Zweck. Ich und Gott. Und das drückt er dann auch aus. Geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Interessant ist, wir sind immer noch im Boot. Ne? Das findet immer noch alles im Boot statt, was hier passiert. Und ich vermute mal stark, wenn das an Land stattgefunden hätte, wäre er weggelaufen. Das passiert auch manches Mal, wenn uns Gott begegnet und wenn er plötzlich da ist und unser Schmerz uns auch selber bewusst wird, unser Versagen, unsere Zerbrochenheit uns selber bewusst wird, dass wir vielleicht nur noch weglaufen wollen. Ich kenne das auch von mir selbst. Und im Nachhinein denke ich dann, oh Mann, Gott ist jetzt da und du machst dich zu und läufst wieder weg. Ne? Auch wenn man Pastor ist, hört es nicht auf, dass man ein Mensch ist und dass es auch ein Ringen ist mit Gott. Gut, dass es auf dem Boot war, so konnte Petrus nicht weglaufen. Aber er wirft sich zu den Knien, das heißt, er wird sie vielleicht so gehalten haben, weil das heißt nicht, er wirft sich zu Füßen oder so, steht dort nicht, sondern er wirft sie zu seinen Knien, wird sie so gehalten haben, vielleicht war da auch gar nicht so viel Platz, weiß nicht. Mittlerweile waren jetzt ja auch viele Fische da, ne? Von daher wurde es wohl auch ein bisschen eng. Vielleicht auch nicht so lecker, ich weiß nicht. Geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Mensch Petrus, jetzt könntest du doch sagen, rette mich, vergib mir, das wäre doch jetzt ein guter Text, oder? Aber er ist hinter dieser Mauer, sieht es einfach arm aus, ist er verloren. Und er kann nur sagen, geh du weg. Ich kann nicht weggehen, wie gesagt, er ist in diesem Boot, geh du weg von mir. Aber die Mauer ist endlich gefallen. Gottes Licht kann reinkommen. Gottes Liebe, Gottes Gnade kann reinkommen. Nochmal ein zweiter, ich bin ja mittlerweile auch schon ein zweiter hier. So, ich lese es nochmal vor, einfach kurz. Als aber Simon Petrus sah, fiel ihm zu Knien, habe ich gerade erzählt, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren. Okay, mal kurz, dass es hier mit dabei ist. Und was ist die Reaktion von Jesus? Was ist die Reaktion? Ich glaube, Jesus bleibt einfach da. Jesus bleibt einfach da. Und das kann so wichtig sein, weil du dir vielleicht auch manches Mal denkst, jetzt kommt mein Schmerz hoch, jetzt kommt meine Verzweiflung hoch, meine Schuld und so weiter. Und denkst, was soll ich jetzt tun? Bleib einfach da, weil indem Jesus einfach da ist, passieren einfach Dinge. Jesus verändert Wunden, Jesus verändert Angst, Jesus verändert, wenn Schuld da ist. Und das Besondere hier beim guck, ob ich das hinkriege, hier gibt es auch so eine Pointer-Funktion. Da, genau. Ist dieses kleine Wort hier, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Ich habe euch das vorhin gesagt, dass er ihn ja erst Meister nennt. Ne? Und dass Meister eigentlich eine ziemlich normale Anrede war. Aber diese Anrede heißt Gott. Da steckt das griechische Wort Kyrios hinter, ne, wo ihn wirklich mit Herr, mein Gott praktisch anspricht. Ist er wirklich eingeschlagen, dass er es auch mit Gott zu tun hat. Das Beste, was uns mit passieren kann, wenn wir realisieren, wer Jesus eigentlich ist. Ja, Jesus ist ein Vorbild. Ja, Jesus ist gut. Ja, Jesus liebt mich. Aber er ist Gott. Und er ist der eine Retter. Und es gibt keinen anderen sonst. Und dann endet diese Geschichte wunderbar. Und als sie die Boote ans Land gebracht hat, ne, auch jetzt erst kommen sie vom Wasser wirklich runter. Erst jetzt gehen sie wirklich an Land. Als sie die Boote an Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. In dieser Zeit hat sich so viel im Herzen von Petrus verändert, dass auch in dieser Zeit dann, bis sie an Land sind, das wird nicht lang gewesen sein, weiß nicht, von diesem geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch, bis sie dann am Land sind, 20 Minuten, 25, was übersichtliche Zeit. Aber dann ist sein Herz verändert, dass er und auch die anderen, Jakobus und Johannes sind auch dabei, Andreas, sein Bruder, dass sie mitgehen können. Jetzt ist er sogar bereit, sein altes Leben zu verlassen und Jesus zu folgen. Aber nochmal, was ist der Punkt, der ihn verändert hat? Dass die Mauer in seinem Herzen gefallen ist. Wo stehst du? Wie sieht es in deinem Herzen aus? Hast du auch so eine Mauer? Was war denn die Mauer von Petrus? Hat die vielleicht auch Namen? Das eine war Versagen, Enttäuschung. Ich habe versagt, ich habe enttäuscht, ich habe es nicht hingekriegt. Die andere Seite, er sagt, ich bin ein sündiger Mensch, ich habe Schuld. Und ich werde wahrscheinlich wieder schuldig werden. Und das, Gott, in der Bibel steht es nicht anders. Da steht, dass wir immer wieder Gottes Vergebung brauchen. Nicht, wir werden Christ und dann werden wir nicht wieder sündigen. Ach doch nochmal, naja gut, okay, vielleicht kriegst du es auch noch hin. Nein, auch als Christen auf dieser Erde leben wir in seiner Vergebung und sind damit Schüler seiner Barmherzigkeit und Gnade. Hat er sogar so angelegt, weil wir sollen anderen von Gnade und Barmherzigkeit erzählen. Gut, wenn wir es selber gut erfahren und gelernt haben. Es ist keine Aufforderung zum Sündigen, aber es ist eine Aufforderung, in Gnade und Barmherzigkeit zu wachsen, dass sie uns verändert. Aber die andere Seite ist dann eben Selbstgerechtigkeit. Petrus hat das gesehen, dass er schuldig und so weiter ist. Und wir haben auch ein Gewissen, wir sollen es auch beurteilen, was davon zu halten ist, damit wir zu Gott kommen. Aber es gibt eben auch die Seite Selbstgerechtigkeit. Ah, ich bin schlecht, ich bin übel, aber ich bin nicht so übel wie die anderen und weiter. Und entschuldigen wir uns selbst. Selbstgerechtigkeit. Auch ein großes Thema bei Petrus. Diese Mauer. Und diese Mauer trennt dann. Wie geht es dir? Hast du auch ein Stück so eine Mauer? Oder merkst du vielleicht die Folgen der Mauer? Denn die Folgen der Mauer ist, ich kann gar nicht so von Herzen nachfolgen. Ich könnte gar nicht so intensiv Christ sein leben. Das geht gar nicht. So wie der Petrus. Na, ich bin dann dabei. Weil als Jesus gesagt hat, ich will dein Boot haben und ich will rausfahren, hat er ja nicht Nein gesagt. Wir lernen später in dem Text aber, dass es durchaus auch den Jakobus gibt, den Andreas hätte ja auch sagen, Mensch, dann sollen die mit dir fahren und so weiter. Ne? Aber er ist schon dabei. Nicht gegen Jesus, schon dabei. Aber darum geht es dem Herrn nicht. Das ist ein Anfang, dabei zu sein. Sondern es ihm geht, dass er unser Herz erreicht. Und dass wir unser Herz ihm geben. Und gerade mit dem, was da ist, was da wirklich drin ist. Mit dem Versagen, mit der Schuld, mit der Angst, mit der Scham, mit den Zweifeln, die wir vielleicht auch an Gott haben. Und dass wir es ihm bringen, im Gebet es ihm erzählen. Hier ist es eine Geschichte, wie Gott diese Mauer wirklich dann aufbricht und ihn befreit. Aber die andere Seite oder anders könnte eine Geschichte auch sein, Herr, ich habe diese Mauer. Bitte öffne mein Herz. Bitte, Jesus, komm in mein Herz. Ich merke, dass es da hart ist. Ich merke, dass ich selbstgerecht bin. Ich merke dies, ich merke das. Herr, bitte sei mir gnädig. und erbarme dich. Vielleicht ist das auch eine gute Sache, wenn wir gleich ins Abendmahl gehen, dass du genau das mit hineinnimmst. Weil, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist, dass er uns befreit hat, dass er uns neues Leben gegeben hat, ist nicht einfach nur so, dass wir in der Ewigkeit mit dabei sein sollen, sondern weil er heute, hier und jetzt mit uns leben möchte. Heute, hier und jetzt. Ein letzter Gedanke in dieser Predigt: Wir gehen auf Weihnachten zu. Wunderbar. Und es ist eine wunderbare Sache, Geschenke zu machen zu Weihnachten. Und ich persönlich finde das auch gut. Ich persönlich schenke selber gerne etwas. Ich bekomme auch selber gerne etwas geschenkt. Muss gucken, dass man sich übertreibt und dann Weihnachten nur daraus besteht. Aber es ist ja eine gute Sache. Gott hat uns geschenkt und wir knüpfen da ein. Gott schenkt, wir schenken auch. Aber schau, was du Gott auch gerade schenken kannst bei Weihnachten. Schenk ihm deinen Schmutz. Schenk ihm deine Dunkelheit. Das ist das Beste, was du zu Weihnachten tun kannst. Weil das Dümmste und das Tragischste, was passieren kann mit Jesus, ist, ihn einen guten Mann sein zu lassen. Wichtig ist, es anzunehmen. Jesus hat gegeben und eine Riesentür aufgemacht. Und so wichtig, dass wir das annehmen und hingeben. Es ist schon gut, wenn wir uns im Alltag halbwegs ordentlich benehmen und wenn wir sonntags dabei sind und bei anderen Dingen in der Gemeinde auch dabei sind. Super, eine super Basis. Aber nochmal, das Eigentliche ist, gib ihm dein Herz und lad ihn darin ein. Lad ihn darin ein. Eine gute Möglichkeit, auch gleich im Abendmahl, vielleicht in einem Gebet, das Jesus auszudrücken, im Abendmahl Jesus einzuladen oder vielleicht sogar auch Erlaubnis zu geben. Jesus, du darfst an mein Herz ran. Bist willkommen. Ich weiß, das ist vielleicht nicht ganz einfach, aber Jesus, du bist mir willkommen. Lass mich in meinem Herzen zu dir kommen. Amen.